Ja, vielen Dank, lieber Werner. Also auf meiner Visitenkarte steht im Moment Lehr- und Verkündigungsdienste. Und das ist wohl auch so das Hauptsächliche, was ich auch eben für die KIB, nicht nur, aber eben auch besonders für die KIB tue, Unterricht und bei allen möglichen Gelegenheiten Gottes Wort verkündigen. Und das ist auch was Schönes, muss ich sagen. Und dafür bin ich noch mit einem Minijob bei der KIB angestellt. Und weil ich noch angestellt bin, schreibe ich auch noch Gebetsbriefe. Und ich habe ein paar da vorne hingelegt. Wer sich interessiert, darf die gerne mitnehmen. Und wer dafür betet, dem bin ich sehr dankbar. Hier sind so ein bisschen so eine Gebetsecke mit Terminen aufgeführt. Und wer sich für Zahlen interessiert, mein Nachfolger, der hat kürzlich diesen Ergebnisbericht für KIB Förderer und Freunde zusammengestellt mit vielen, vielen Zahlen. Und wer das will, darf das gerne mitnehmen. Mein Nachfolger war übrigens am letzten Donnerstag bei mir auf der Fahrt mit dem Auto von Budapest nach Paris, hat er in der Weltstadt Nümbrecht Rast gemacht. Aber es war schon schön. Wir haben dann ein paar Freunde und Spender besucht, die gerade auch für ihn und für KIB-Projekte geben. Und er hat dann auch erzählt, dass er kürzlich in der Ukraine gewesen ist und sich mit den Mitarbeitern dort getroffen hat und wie die dann alle so berichtet haben. Und das ging mit ganz vielen Tränen. Aber es war auch interessant. Also zwei Mitarbeiter berichteten, weil in einem Ort sehr nah an der Front immer noch viele Kinder auch sind, haben sie dort auch Kinderstunden gemacht. Und dann waren sie dort und plötzlich fingen dann die Bomben an zu fallen und sie kriegten Angst und sie hatten Angst um die Kinder und wollten die nach Hause schicken. Aber die Kinder sagten, nee, wir wollen eigentlich nicht nach Hause, erzählt uns eine biblische Geschichte. Und die Mitarbeiter hatten ein bisschen Angst. Und dann fingen die Kinder an, die Mitarbeiter zu trösten. Und die Mitarbeiter schämten sich und dachten, wir sollten sie trösten und jetzt trösten die uns. Ja? Und trotzdem hoffen wir alle, dass der Krieg in der Ukraine bald vorbei ist und ihr dürft dafür beten. Aber es ist schon interessant. Also, die Mitarbeiter erzählen auch, also wie sie schon öfter jetzt auch bei Beerdigungen von Kindern gewesen sind, die zu ihnen in die Kinderstunde gingen. Das ist alles nicht einfach und leicht, aber es ist ganz erstaunlich, was Gott auch dort wirkt und wie offen auf der anderen Seite dann auch die Menschen und eben auch die Kinder sind. Und von daher, Gott kann durch diese Zeit geistliche Frucht wirken. Ja, und das ist das Schöne, er ist auch jetzt dort und er wirkt. Ja, wir haben den Predigttext schon gehört, den recht langen Text. Und das Thema haben wir auch gehört, wie Gott sein Volk lehrt, ihm zu vertrauen. Was denkt ihr, wenn ihr so die ganze Wüstenwanderung und diese ganze Zeit da so vor Augen habt, was bereitete Gott, menschlich gesprochen, wohl die meiste Arbeit, diese vielen Menschen 40 Jahre lang täglich zu versorgen? Oder sie 40 Jahre vor Feinden zu bewahren? Oder sie am Ende auch tatsächlich ins verheißene Land zu führen? War das das Schwerste? Also ich habe den Eindruck, und wie gesagt, das ist jetzt sowieso alles menschlich gesprochen, die größte Herausforderung war, dass dieses Volk nach 430 Jahren in Ägypten ihren Gott kaum noch kannte. Die große Herausforderung war, ein echtes Gottesvolk aus denen zu formen, sie zu lehren, richtig über Gott zu denken, ihnen helfen zu verstehen, unserem Gott können wir vertrauen. Und wir dürfen beobachten, wie Gott das hier in diesem Abschnitt macht. Und vielleicht kann unser Gebet sein, Herr, unterweise auch mich, dass ich erstens richtig denke über dich und zweitens dir vertraue. In meiner Situation, in meinen Aufgaben, in meinen Problemen, in der Art, wie du mich führst, fand das sehr schön, diese kurze Andacht von Martin Luther, das war sehr passend, hilf mir, dir zu vertrauen. 3 Punkte. Erstens, der Ausgangspunkt, Misstrauen. Unser Text nennt in Vers 1, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, eine Zeitangabe. Wir befinden uns am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Wann waren sie ausgezogen? Im 1. Monat am 15. Tag. Also wie lange war das jetzt vorbei? Ganz genau 1 Monat. Und jetzt überlegt euch mal, was in diesem 1 Monat passiert ist. Dieser großartige Auszug aus Ägypten und dann dieses Riesenwunder des Durchzugs durchs Rote Meer. Das ist alles noch ganz frisch. Weitere Erfahrungen waren gefolgt. Aber jetzt sind offensichtlich die Essensvorräte, die sie noch mitgebracht haben, aufgebraucht. Und sofort bekommen sie Panik. Ihre Seele hat Angst, so eine Bedrohung hatten wir noch nie. Ihre Fantasie verklärt die Vergangenheit, was hatten wir es doch gut in Ägypten. Und in ihren Herzen fehlt Erkenntnis. Und weil die Erkenntnis fehlt, fehlt auch Vertrauen. Und dieses Erkenntnisvakuum im Herzen füllt Misstrauen sehr gerne aus. Und Misstrauen gegenüber Gott verzerrt unsere Sichtweise. Prompt klagen die hier zum Beispiel die falschen Leute an. Mose und Aaron. Sie haben überhaupt keine Sicht dafür, dass ja Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Sie unterstellen Mose und Aaron auch falsche Motive. Ihr wollt uns nur verhungern lassen. Was sie übersehen, ist ja auch nur eine Kleinigkeit, sie übersehen, dass sie ganze Herden von Rindern und Schafen mit sich haben. Die stehen unmittelbar neben ihren Zelten. Also die Fleischtöpfe, wenn man so will, die sind alle da. Ja? So groß sind ihre Töpfe gar nicht, dass die da reinpassen. Von Hungersnot kann überhaupt keine Rede sein. Misstrauen gegenüber Gott ist eine hässliche Sache, unbegründet und lässt uns immer sehr dumm aussehen. Aber wie kriegt man es weg? Wie entsteht Vertrauen zu Gott? Große Erfahrungen mit Gott hatten sie gemacht. Zeichen und Wunder hatten sie erlebt. Daran hat es also nicht gelegen. Etwas anderes ist nötig. Zweitens, das Erziehungsziel Gottes. In unserem Text kommt zweimal ein Wort vor, und ich habe eben, als Werner gelesen hat, auch nochmal genau darauf geachtet, da kommt zweimal ein Wort vor, das, soweit ich es sehe, wenn man so die Übersetzungen vergleicht, allein Luther übersetzt mit: ihr sollt inne werden. Inne werden, das ist natürlich auch ein altes Wort. Und zwar in Vers 6, am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat. Und am Ende von Vers 12, ihr sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Diese zwei Dinge, diese zwei kleinen Sätze sind aus meiner Sicht die vielleicht wichtigsten, auf jeden Fall mit die wichtigsten unseres Textes. Das ist das Ziel, das Gott hier verfolgt. Ihr sollt in eurem Innern etwas erkennen. Nicht nur mit dem Verstand. Ja, die meisten Bibeln übersetzen einfach mit erkennen. Aber erkennen, das geht so auf den Verstand zugleich. Ja? Inne werden, das ist noch viel tiefer. Darum gefällt mir das, wie Luther das übersetzt hat. In eurem Herzen soll eine Veränderung stattfinden. Ihr braucht zwei gänzlich neue Sichtweisen. Erstens müsst ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat. Vordergründig waren es Mose und Aaron. Vordergründig war es ein Entschluss Pharaos, euch ziehen zu lassen. Was ihr als mein Volk, als Volk Gottes braucht, ist die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen dem, was im Vordergrund abläuft und dem, wer im Hintergrund eigentlich handelt. Zwischen Gott, der die Geschichte lenkt und regiert, einerseits, und seinen Werkzeugen oder Mitteln, durch die er die Geschichte lenkt, andererseits. Dazwischen müsst ihr lernen zu unterscheiden. Ihr müsst inne werden, ihr sollt inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat. Und zweitens, vielleicht sogar noch wichtiger, sollt ihr inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Dass ich euer Gott bin, also auf eurer Seite stehe. Euch niemals im Stich lasse. Aber auch, dass ich euer Gott bin und nicht ein Hampelmann. Der souveräne, höchste Herrscher. Ihr werdet mir nie von Herzen gehorchen. Ihr werdet mir nie von Herzen vertrauen, wenn ihr diese zwei Dinge nicht lernt, erkennt, verinnerlicht. Das ist das Ziel. Ein solches Volk will Gott auch aus uns machen. Ich soll erkennen, dass letztlich Gott hinter allem steht, was in meinem Leben geschieht. Und ich soll erkennen, dass dieser Gott wirklich Gott ist und zu seinem Bund steht, den er mit seiner Gemeinde und mit mir in Christus gemacht hat. Und jetzt wollen wir mal darauf achten, wie Gott ihnen das beibringt. Und das ist mein dritter Punkt, mein letzter Punkt auch. Aber der ausführlichste Punkt, sage ich auch gleich dazu. Also, jetzt kommen wir zu dem Erziehungsweg Gottes. Das Erziehungsziel haben wir gerade gesehen. Und jetzt, wie macht er das? Und das macht er vor allem so, dass er sein Wesen zeigt. Vers 10, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Er zeigt sein Wesen. Diesen Satz hier habe ich mir fett gedruckt. Der Weg zum Vertrauen führt über die Erkenntnis seines Wesens. Der Weg zum Vertrauen führt über die Erkenntnis seines Wesens. Gott tut eigentlich in diesem ganzen Kapitel nichts anderes, als sein Wesen zu offenbaren. Und das ist vor allem von strahlender Herrlichkeit und von einzigartiger Schönheit. Allerdings hat die Herrlichkeit Gottes, wenn man so will, zwei Seiten. Die eine Seite ist die Heiligkeit Gottes. Darum, wenn wir in der Bibel so beobachten, dass Gott seine Herrlichkeit mal aufblitzen lässt, alle Leute erschrecken. Ja? Weil eine Seite dieser Herrlichkeit ist immer Heiligkeit. Und die kommt hier in einem Satz zum Ausdruck, in Vers 12, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Und damit wir das hier nicht übersehen, kommt das viermal hintereinander in den Versen 7 bis 12. Viermal hintereinander. Dreimal sagt Mose es über Gott, er hat euer Murren gehört. Und das vierte Mal sagt es Gott selbst. Ich, das ist die Steigerung, ja? Ich hab das Murren der Israeliten gehört. Murren ist Auflehnung gegen Gottes heilige Führung. Weil Gott ein heiliger Gott ist, nimmt er das sehr ernst, als Israel das 10. Mal gemurrt hat, verlängerte sich die Wüstenzeit auf 40 Jahre. Das ist genau, könnte man nachzählen, das 10. Mal. Das hat Konsequenzen. Murren gegen Gott soll keinen Platz im Herzen des Volkes Gottes haben. Misstrauen über die Art, wie Gott uns führt, oder den Weg, den er mit uns geht, ist eine ernste Sünde, über die wir Buße tun sollen. Um dem Volk Israel ihre Krankheit, ihr Misstrauen offenzulegen, offenbart Gott als erstes diese Seite seiner Herrlichkeit. Denn immer wenn Gott seine Heiligkeit zeigt, sehen wir, dass wir sündig sind. Aber dann zeigt Gott die andere Seite seiner Herrlichkeit und die zeigt er besonders ausführlich. Unser Text fährt fort in Vers 12, also ihr merkt schon, der Vers 12, der kommt andauernd vor hier. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben. Das hat Gott so erfüllt, dass er einen großen Schwarm von Wachteln auf ihrem langen Zug von Afrika so gelenkt hat, dass die am Ende eines langen Flugtages genau über dem Lager der Israeliten vor Erschöpfung niedergehen und deshalb leicht zu fangen waren. Das kann Gott, weil er die ganze Welt regiert. Gott erhält die Welt, ordnet, lenkt und zwar buchstäblich alles, vom kleinsten bis zum größten, vom Pharao im Palast in Ägypten bis zu den Wachteln, die da am Himmel herumfliegen. Wie sagt Jesus, kein Spatz fällt auf die Erde ohne euren Vater. Und hier fällt ein ganzer Wachtelschwarm vom Himmel durch ihren himmlischen Vater. Und jetzt frage ich euch, kann man einem solchen Gott nicht vertrauen, der so augenscheinlich die Welt regiert? Kann man ihm nicht vertrauen, dass er dann auch in der Lage ist, mein Leben zu leiten, zu ordnen, zu erhalten und zum Ziel zu führen? Der Vers 12 geht dann noch etwas weiter. Und am Morgen sollt ihr vom Brot satt werden. Und wir wissen ja, wie er auch das jetzt erfüllt hat. Er gab ihnen das Manna. Das fiel jeden Morgen frisch mit dem Tau auf den Boden. Es war klein, rund und schmeckte süß. Man konnte es roh essen, zu Mehl zerstoßen, backen und kochen. Es enthielt viel Öl, war eigentlich fest, aber wenn die Sonne drauf schien, schmolz es. Ich habe von etlichen Erklärungen gelesen, was das gewesen sein könnte, dass bestimmte Insekten ein Sekret ausscheiden oder einige Pflanzen. Aber bei genauerem Hinsehen passt das nicht. Hier, anders als bei den Wachteln, passt eine natürliche Erklärung nicht. Das Manna begann genau am nächsten Morgen, nicht schon vorher. Und Gott gab es ihnen genau so lange, bis sie im verheißenen Land waren und selber ernten und Brot backen konnten. Das Manna hatte niemand vorher gesehen und auch niemand nachher. Deshalb kannten die Israeliten das ja auch nicht und fragten, und Luther lässt das so stehen, die fragten ja, Mann, hu, was das denn? Ja, haben wir ja noch nie gesehen. Und dann nannten sie es eben auch Manna. Was ist das denn? Das Manna hielt immer nur einen Tag. Wenn man es über Nacht stehen ließ, war es am Morgen voller Würmer. Außer am Freitag. Das Freitagsmanna hielt sonderbarerweise 2 Tage. Denn am folgenden Tag, dem Sabbat, gab es kein Manna. Da sollten sie Ruhetag einhalten. Und deshalb hielt das Manna jeden Freitag 2 Tage. Und dann sollten sie einen Krug Manna für die Nachwelt sammeln. Und der verdarb interessanterweise überhaupt nicht. Also wir merken, das war keine natürliche Erscheinung. Gott kreierte dieses einzigartige Nahrungsmittel extra für sie und bestimmte auch die Haltbarkeitsdauer. Psalm 78, Vers 24 nennt es schlicht und einfach Himmelsbrot. Und auch Jesus nannte es Brot vom Himmel. Und Mose erklärt hier, Vers 15, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Gott ist die Ursache und der Designer, der Schöpfer dieses Brotes. Deshalb enthielt dieses Brot alle nötigen Nährstoffe und Mineralien und war exakt auf eine lange Reise bei diesem Klima abgestimmt. Dass das nicht eine einseitige Ernährung war, ja? Das musst du dich mal überlegen. Aber nun ist wichtig, dass wir über diesem Wunder das Ziel sehen, das Gott hier verfolgt. Der Herr ernährte sie auf diese Weise, damit sie sein herrliches Wesen und seine einzigartigen Eigenschaften erkennen. Sie sollten daran die überwältigende Fürsorge Gottes ablesen. Er sagt, so leitet er das ein, er sagt morgen, nicht heute, aber auch nicht nächste Woche. Morgen sollt ihr von Brot satt werden. Gott wusste ganz genau, an welchem Tag er anfangen musste, sie zu ernähren. Er wusste auch genau, was jeder brauchte. Eine weitere wundersame Eigenschaft des Mannas war, dass es immer für jeden genau die richtige Menge war. Wenn ein alter Mensch einen Krug sammelte, dann war das für ihn genau ausreichend. Wenn ein hungriger Teenager auf sein Maß schaute und zuerst dachte, was, von diesem Eierbecher soll ich den ganzen Tag satt werden? Dann machte er am Abend die Erfahrung, also in meinem Magen scheint sich dieses Zeug irgendwie auszudehnen. Ich bin satt. Die Fürsorge Gottes ist immer individuelle Fürsorge. Auch heute. Gott weiß ganz genau, was jeder Einzelne unter uns braucht. Gottes Kinder sind unterschiedlich. Und so unterschiedlich sie sind, so zielgenau passt Gott seine Fürsorge an die Bedürfnisse jedes Einzelnen an. Das ist auch meine Erfahrung sowohl im Blick auf mich selbst als auch, wenn ich so das Leben anderer beobachte, Gott behandelt uns nicht alle gleich. Er gibt nicht allen dasselbe, ja, aber er gibt jedem, was er oder sie oder auch es, das Kind, braucht. Ja? Und das Ziel ist, ihr sollt inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Seht ihr, dass ich für euch sorge, auf eine Weise, wie ich es noch nie für irgendein anderes Volk in der Geschichte getan habe. Seht ihr, dass ich euer Gott bin? Wollt ihr mir dann nicht vertrauen? Gott offenbart hier auch seine einzigartige Treue. Das Manna war ja keine einmalige Sache. Es war Gottes tägliche Versorgung. Leider pflegten einige schon gleich am ersten Tag ihr Misstrauen. Wer weiß, ob sich das wiederholt? Ja? Wer weiß, ob wir morgen auch noch was kriegen? Besser bewahren wir etwas auf für den nächsten Tag. Aber dann war es nur noch eine übelriechende Masse, während draußen frisches Manna lag. Und das jeden Morgen und jeden Freitag für 2 Tage. Und das 40 Jahre lang ohne Ausnahme, egal wie das Wetter war, ob sie gehorsam waren oder ungehorsam waren, das Manna war am nächsten Morgen da. Man konnte die Uhr nachstellen, pünktlich am frühen Morgen. Gott ist seinen Kindern treu, sogar dann, wenn sie ihm untreu werden. Paulus schreibt, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das heißt, er kann seinem Wesen gegenüber nicht untreu werden. Und nun ruft er Israel und auch uns zu, ihr, die ihr mein Volk seid, erkennt ihr an meiner Treue, dass ich euer Gott bin, mich für euch verantwortlich fühle. Erkennt ihr, dass ich euch niemals fallen lasse, niemals aufhören werde, für euch zu sorgen? Wollt ihr mir deshalb nicht vertrauen? Und dann offenbart Gott noch eine Eigenschaft, nämlich seine große Macht. Ich überlasse es den Mathematikern unter uns, einmal auszurechnen, wie viele Krüge 2 Millionen über 40 Jahre gesammelt haben müssen. Und was das am Ende für ein riesiger Berg aufeinandergeschüttet ergibt. Kleine Hilfe, das Volumen eines Kruges war 2 Liter. Das könnt ihr euch ausrechnen. Eins ist aber auch so klar, ohne zu rechnen, wer dafür sorgen kann, dass jeden Morgen tonnenweise Nahrung für 2 Millionen Menschen immer dort niederfällt, wo die sich gerade aufhalten. Die sind ja gewandert. Ja? Wo die sich gerade aufhalten, der, und das über so viele Jahre, der muss Logistisches können. Ja? Und Kraft und Macht haben. Sonst funktioniert das nicht. Wenn wir gelernt haben, hinter den vordergründigen Ursachen Gott zu sehen, dann entdecken wir in unserer Versorgung mit so vielen Dingen über so viele Jahre die gleiche Macht, mit der Gott heute für uns sorgt. Schreibt eure Versorgung nicht vordergründigen Ursachen zu. Wenn wir Rentner sind und unsere Rente pünktlich überwiesen bekommen, dann liegt das nicht an der Deutschen Bundespost. Ja? Auch wenn die es ist, die die Renten wohl bei den meisten überweist. Ja? Seht Gottes starke und mächtige und treue und fürsorgliche Hand dahinter. Ihr sollt inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Wollen wir Gott dann nicht vertrauen im Blick auf das Problem, das uns vielleicht gerade jetzt in diesen Tagen zu schaffen macht oder solche Sorgen bereitet? Und nun noch 2 Dinge zum Schluss. Erstens, wie wendet Jesus diesen Text an? Der hält nämlich eine ganze Predigt über diesen Text. Wie wendet er ihn an? Und zweitens, wie verhindern wir, dass der Vorsatz, Gott zu vertrauen, den wir wahrscheinlich jetzt in unserem Herzen uns fest vornehmen, gehe ich mal von aus, dass der nur bis zur nächsten Ecke, wo die nächste Krise lauert, dass der gerade nur bis zur nächsten Ecke reicht und dann sich verflüchtigt wie das Manna in der Sonne. Wie verhindern wir das? Erstens also, wie wendet Jesus diesen Text an? Jesus wendet ihn so an, dass er sagt, das Manna, das Gott gegeben hat, ist auch ein Symbol für mich. Ich bin das lebendige Brot, das Brot des Lebens. Jesus wendet es so an, dass er sagt, jetzt geht es nicht mehr um den Körper. Jetzt geht's um eure Seele. Jetzt geht's natürlich einmal darum, wie wird die Seele gefüllt, sodass die Seele satt wird. Ja, wenn Leute sagen, ich fühle mich innerlich so leer, sagen sie im Grunde, mir fehlt das Brot des Lebens. Ja, sie füllen dann ihre Seele mit allen möglichen Sachen, aber die machen nicht satt. So, und das Brot des Lebens, das ist es, was satt macht. Es geht um die Frage erstmal, wie man satt wird, aber dann geht es auch um die Frage, wie wir so durch dieses Brot des Lebens gestärkt werden, dass wir auf unserem Weg des Glaubens bleiben und am Ende das Ziel erreichen. Beziehungsweise es geht um diese Frage, wird die Fürsorge, die Treue, die Macht Gottes mich zum Ziel bringen? Also ich hoffe, wir haben genügend Gründe gesehen, die uns Mut gemacht haben, dass Gott im Blick auf das äußerliche Leben für uns sorgt und wir ihm vertrauen können. Aber wie ist es im Blick auf die Frage, ob Gott mich auch gewiss in den Himmel bringt? Manche denken, und ich beobachte das ganz besonders, wenn wir älter werden, dass plötzlich die vielen Sünden der Vergangenheit lebendig werden und anfangen uns zu plagen. Oder wenn wir jünger sind, dann fragen wir uns, ja, ich bin ja Christ und ja, ich erlebe ja auch, dass der Herr für mich sorgt, aber werde ich ihm auch in Zukunft treu bleiben? Werde ich ihm den ganzen Weg treu bleiben? Oder, wie ich es vielleicht bei anderen sehe, ja, werde ich eines Tages abfallen und dann doch verloren gehen. Wie ist das? So, und jetzt kommt die Anwendung Jesu. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Das Gegenwart betrifft jetzt erstmal diese Zeit. Den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Und das ist Zukunft. Und zwar ewige Zukunft, bis in Ewigkeit. Bereits hinter diesem Satz steht die gleiche Treue wie hinter dem Manna in der Wüste. Aber Jesus hat hier noch nicht aufgehört. Wenn wir die nächsten Verse lesen, dann sagt der Herr, dreimal, das haben wir eben schon gesehen, wenn was wiederholt wird, dann ist das immer besonders wichtig. Ja? Und hier sagt er es dreimal mit fast ähnlichen Worten. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das war jetzt 39 und 40 und in Vers 44 sagt das noch ein drittes Mal. Gibt Jesus uns irgendeinen Grund, seiner Fürsorge für unsere Seele zu misstrauen oder seiner Treue zu uns oder seiner Macht, diese Verheißung zu erfüllen? Wollen wir ihm dann nicht vertrauen, dass er nicht nur für unseren Körper, sondern auch für unsere Seele sorgt und uns trotz unseres sündigen Wesens und manchem Fallen auf dem Weg vor dem ewigen Verderben bewahren und ans Ziel bringen wird, uns, die Gott durch den Glauben mit sich verbunden hat. Ihr sollt inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Also ich finde das ganz interessant, Jesus wendet den Text so an, dass er vor allem seinen Kindern Heilsgewissheit ins Herz drückt. Vertrau meiner Fürsorge, Treue und Macht. Und wie verhindern wir, dass sich unser Vorsatz, ihm zu vertrauen, nicht auflöst? Und da möchte ich uns gerne an den Vers erinnern aus Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender von was? Des Glaubens. Ja? Der Glaube, der Gott vertraut, ist ein Geschenk Gottes. Er ist der Anfänger des Glaubens in unserem Leben. Ja? Das müssen wir uns nicht, dürfen wir uns nicht einbilden, dass wir von uns aus an ihn, also diesen Glauben, dieses Vertrauen, dieses herzliche Vertrauen aufbringen können. Ich kann glauben, dass morgen schönes Wetter ist und so kann ich auch alles Mögliche glauben. Ich kann auch die Tatsachen der Bibel glauben, von mir aus. Ja? Aber das rettet ja nicht. Dieser Glaube, der rettet, der auf ihn vertraut, den kann nur er in unserem Herzen wirken. Und jetzt ist er auch derjenige, der nicht nur diesen Glauben anfängt, sondern der ihn auch fortsetzt und der ihn dann auch vollendet. Und darum gilt dieses alte Gebet im Blick jetzt auf den Weg und im Blick auch eben auf das Vertrauen. Herr, befiehl, was du willst. Vertraut mir. Und dann wirke in meinem Herzen, was du befiehlst. Ja? Nur so geht das. Wenn wir so ein Wort hören, so eine Aufforderung hören, vertrau mir, dann müssen wir uns zuerst klar machen, ich kann das gar nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Das muss der Herr in mir wirken. Das heißt allerdings nicht, dass ich keine Verantwortung hätte. Und die Verantwortung, die ich habe, besteht darin, dass ich die Mittel, die der Herr gibt, auch anwende. Und daraus, das ist zum Beispiel dieser Satz, ihr sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin, den wir jetzt mehr oder weniger x-mal in verschiedenen Variationen gehört haben. Ihr sollt inne werden, das heißt, verinnerlicht diesen Satz, kaut drauf herum auf diesem Satz. Ja? So wird er verinnerlicht, dass ich das immer mehr sehe. Das Wort Gottes ist ein Mittel, die Gemeinschaft ist ein Mittel, das Gebet ist ein Mittel. Auf diese Mittel können wir nicht einfach verzichten. Ja? Die hat Gott deshalb gegeben und er wird keinen, wie sagt er, sagt Paulus, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ohne Anwendung dieser Mittel wird es nicht gehen. Ja, das dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Ja, auf der einen Seite muss der Herr uns das wirken, was er am Ende sehen will. Und auf der anderen Seite haben wir die Verantwortung, die Mittel anzuwenden, die er uns gegeben hat. Und weh dem, der das gegeneinander ausspielt. So. Wann immer wir in unserem Herzen Misstrauen vorfinden, die Medizin liegt im Schauen auf das Wesen Gottes und im Betrachten seiner einzigartigen Eigenschaften. Drei haben wir besonders gesehen, Fürsorge, Treue, Macht, aber das sind natürlich nicht die einzigen. Seine Weisheit, seine Freundlichkeit, seine Unveränderlichkeit und all der anderen Eigenschaften. Studieren wir sie und dann vertrauen wir. Okay. Ein paar Hinweise haben wir vielleicht bekommen und dürfte weiter drüber nachdenken. Amen.